Warum schmeckt der Chai-Tee komisch?
Ja, vielleicht hast du da wieder die Seife reingemacht. Die Handseife.
Boah, das schmeckt einfach säuerlich.
Hast du Zitrone da reingeballert oder was?
Nein.
Oder ist die Milch
Keine
vielleicht
Ahnung.
vergoren? Die Hafermilch?
Die Milch sollte eigentlich noch 10 Monate halten, so laut Stempel, und war ungeöffnet, also.
Ja, du fällst halt auf die alten Tricks rein, ne? Da hat jemand irgendeinen Stempel drauf gemalt und dir an der Straße Milch verkauft und du hast es geglaubt. Der Milchdealer.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Oh, das ist jetzt schon enttäuschend, ey. Naja.
Also meine Chais gelingen mir in letzter Zeit immer ziemlich gut. Ich habe aber auch von Barbara so eine Fertig-Chai-Gewürzmischung geschenkt bekommen. Mhm. Also das heißt, da sind alle notwendigen Gewürze drin, die ich dann nur noch mörsern und anrösten brauche. Und dann habe ich eigentlich schon die Grundlage des Chais.
Das ist nicht verkehrt.
Nee, ne? Nee, in letzter Zeit koche ich auch gerne morgens Grießbrei auf, also Dinkelgrießbrei.
Mhm.
Auch auf der Basis von den Chai-Gewürzen. Das ist so lecker, mit geriebener Zitronenschale, ein bisschen Bourbon-Vanille, Kokosraspeln, Sultaninen. Am Ende mache ich dann noch ein bisschen Kakaopulver drauf. So ein Gesicht, weißt du, so. Nase, Mund und Ohren.
Und mit Marihuana so ein Schnauzbart basteln.
Marco, das muss ich rausschneiden hier, was du hier sagst. Das geht nicht.
Du nimmst schon auf.
Ja, sicher. Wir wollen ja authentisch bleiben oder echt bleiben.
Real.
Denn bisweilen passiert uns ja etwas Befremdliches. Das heißt, wir entfremden uns von uns selber und sind dann nicht mehr so echt. Tja.
Ja, das passiert durchaus.
Ja, das kann auf tausende Weisen passieren. Und ich glaube, es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten der Entfremdung, aber eben auch Dimensionen der Entfremdung. Würdest du sagen, also wenn Karl Marx von den 5 Stufen der Entfremdungen spricht im Kommunistischen Manifest und sagt, so dass, also nachdem man sich vom Geld und von der Produktion und vom Besitz und so weiter entfremdet hat, dann irgendwann final die Entfremdung des Menschen vom Menschsein passiert. Würdest du sagen, dass wir uns bereits in dieser Stufe befinden?
Es wird ja festlegen, dass wir irgendeinen Begriff vom Menschsein hätten, von dem wir uns überhaupt entfremden können. Also, dass wir ein intrinsisches Wesen, eine Essenz haben, von der wir uns entfernen können. Ob ich diese Voraussetzung persönlich mitgehen würde, weiß ich gar nicht. Ich würde nur gerne im Vorfeld nochmal einmal auf unsere letzte Folge Bezug nehmen, weil das ganz gut hier reinpasst. Du hast gerade davon gesprochen, dass wir uns von uns selbst entfremden können.
Mhm.
Wir können uns natürlich viel einfacher und viel stärker von den einzelnen Teilidentitäten, die wir ausbilden, die quasi die Inseln unseres Selbst bilden. Davon können wir uns natürlich sehr schnell entfremden. Und von der ganzen Person würde ich sagen, so dass das ganze Person, wenn man auch die Person als Ganze nehmen möchte, da wären wir wieder bei einer irgendwie gearteten Essenz. Ja, die Entfremdung geschieht, glaube ich, auf dieser Ebene recht schnell, wenn wir ein liebgewonnenes Hobby irgendwie ja nicht mehr mögen, die Spielregeln nicht mehr teilen, irgendwie das Ganze, was dahinter steht. nicht mehr irgendwie ganz so Teil unserer eigenen Identität ist, dann entfremden wir uns ja von dieser Insel. Das würde ich noch mal gern anschließen an die letzte Folge, um da noch mal irgendwie die Brücke zu schlagen. Ob wir uns als Menschheit entfremdet haben, sehen wir das in einem naturalistischen, biologistischen Sinne, dann würde ich dem auf jeden Fall zustimmen. Das ist halt die Frage, inwiefern die Kultur als quasi vom Menschen geschaffene Sphäre, ob die dann quasi im Gegensatz zur Natur gesetzt werden muss oder vielmehr quasi aus der Natur erwächst, weil wir Menschen ja Teil der Natur sind, die Kultur ausbilden und die Kultur dann dementsprechend natürlich auch Teil der Natur ist, beziehungsweise mit dieser verbunden ist. Gehen wir jetzt aber von einer rein naturalistischen Sicht, klar, dann haben wir uns entfremdet. Wir haben uns von unserer eigenen Natürlichkeit in dem Sinne entfremdet, dass wir uns nicht mehr als Teil dessen begreifen. Zumindest war das einige Zeit so. Vielleicht ist jetzt gerade die Zeit des Umdenkens da. Da kommen wir natürlich auf die Umweltzerstörung, auf die Ausbeutung der natürlichen Ressourcen der Erde zu sprechen, die wir irgendwie uns alle dann in einer wie auch immer gearteten Gottkomplex aneignen, weil wir uns nicht mehr als Teil dessen fühlen, weil würden wir einen Teil von uns selbst herausschneiden, würde das mehr Schmerz verursachen, als dass wir es tun. Also aus dieser Perspektive haben wir uns mit Sicherheit von unserer Verbindung zur Natur, zur Welt, zu Gaia, wie auch immer man das bezeichnen möchte, haben wir uns auf jeden Fall entfremdet. Da würde ich auf jeden Fall mitgehen.
Ja, also ich möchte jetzt hier auch keine marxistischen Debatten ausfechten oder da irgendwie, ich weiß nicht, inwieweit du überhaupt schon mal in die marxischen Thesen reingeblickt hast und was genau Marx jetzt unter Entfremdung verstanden hat, das war natürlich jetzt auch etwas provokativ. Du hast gut geantwortet. Wir müssten erstmal klären, was bedeutet Mensch sein. Ich finde das sehr schwierig. Man kann sicherlich versuchen, das zu charakterisieren, aber ist es überhaupt vonnöten? Geht es da nicht mehr um ein Gefühlserleben? Also ich habe sofort die Assoziation eines Kindes, das also in dieser Welt ist, diese Welt auch als Ganzes sinnlich erfahrbar werden lassen möchte und versucht, die Welt zu durchdringen als solche. Und je älter ich geworden bin, und das beobachte ich auch an meinen Freunden, desto reduzierter wurde mein Blick eigentlich auf die Welt. Und desto mehr wurde ich auch von den hier herrschenden Dynamiken durchgeprägt, bis hin dann irgendwann also eine gewisse Palette an Facetten übrig geblieben ist, aber nicht mehr dieses ganz und gar in die Welt hineinspringende. Vielleicht ist das auch darunter zu verstehen. Also ich werde in diesem System natürlich primär zum Konsumenten gemacht. Also Kauf und Konsumiere ist so das Credo, was ich zumindest erlebe, was diese Gesellschaft atmet. Und dann kann ich mich auch schon wieder fast schon ganz gut auch zu Marx hinüberbeugen und ihm zuzwinkern und sagen, jo, wir sind auf eine Weise entfremdet worden. Also er hat ja damals vor allen Dingen von der entfremdeten Arbeit gesprochen. Das war so seine zentrale, alles begründende Kategorie. Also mit der er die Analyse der Entfremdung dann durchgeführt hat und die letztlich dann aussagte, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin letztlich Privateigentum des Kapitalisten produziert und nicht mehr für sich selber sozusagen arbeiten geht. Und das, sagt er, ist eine absolut desaströse Entwicklung und Entfremdung, auch im Denken, im Fühlen, im Bewusstsein und so weiter. Und da sind wir schon jetzt ein paar hundert Jahre weiter und können das sicherlich auch so denken, was er damals gesagt hat, aber sind schon auch gleichzeitig so durchdrungen von dieser Dynamik, dass der Widerstand oder auch die Bereitschaft, da irgendwie schallend aufzuwachen und auszubrechen, vielleicht nicht mehr so groß ist, wie es mal gewesen sein würde oder wäre.
Hast du denn,
ja,
sorry, für den Gedanken zu Ende, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, der Gedanke ist zu Ende geführt,
sag ich. Okay, ja, ich würde das ganz gerne mit einer, ja, mit meiner eigenen persönlichen Erfahrung irgendwie anreichern,
ja,
in der Arbeitswelt. Ich glaube, gerade die arbeitsteilige Gesellschaft ist da auch prädestiniert für, um ja, sich entfremdet auch von seiner Arbeit zu fühlen. Also wenn wir im ganz idealistischen Sinne sagen, dass die Arbeit einer Selbstveredelung dient, dann fließt ja etwas aus uns in unsere Tätigkeit und unsere Tätigkeit fließt irgendwie wieder in uns herein, sodass wir eine enge Beziehung zu unserer Tätigkeit und zu dem Produkt, was wir entwickeln, sei es jetzt künstlerischer Art, sei es aber auch mechanistischer Art. Also ich kann natürlich auch irgendwie einen Heißluftballon basteln oder so. Und das ist dann mein Werk und ich habe einen direkten Bezug zu dem Endprodukt. Das ist ja in der arbeitsteiligen Gesellschaft überhaupt nicht mehr der Fall. Wenn ich beispielsweise, der ich in der Immobilienwirtschaft wohne und unser Unternehmen ganz streng arbeite, sorry.
Ne, es passt gut.
Ja,
das ist ein guter Freudscher, ja.
Ja. Und wir sind ganz, ganz streng arbeitsteilig aufgebaut. Ich bearbeite einen kleinen, ganz kleinen Teil des Ganzen und hatte noch nie irgendwie Kontakt zu einer der Wohnungen des Unternehmens beispielsweise oder zu den Menschen, denen die Wohnungen vermietet werden und denen im schönsten Fall ein schönes Heim dadurch bereitet wird. Da habe ich überhaupt keinen Kontakt mehr zu. Also ich mache einen so kleinen Teilbereich, dass mir alle anderen Bereiche relativ egal sein können, beziehungsweise vielleicht sogar müssen. Auf jeden Fall brauche ich es nicht, um meine Arbeit zu tun. Und ich habe keinen Bezug zu den direkten Folgen meiner Arbeit, geschweige denn, dass die Folgen meiner Arbeit irgendeinen Bezug zu mir hätten. Und das nehme ich ganz stark als Entfremdungsgefühl wahr. Und das hilft mir natürlich nicht, mich mit dieser Arbeit und auch dem Unternehmen zu identifizieren.
Genau.
Geht es dir ähnlich? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht?
Auf jeden Fall. Ich hab mal als Student Brillen an Messeständen verkauft, Sportbrillen damals. Und ich war in dieser Sache extrem gut. Ich hatte keinen großartigen Bezug zu Sportbrillen im Vorfeld, habe mich dann über die Materialien informiert, mir ein paar Slogans ausgedacht und eigentlich dann das angewandt, was ich gut kann. Das ist überzeugen, quatschen etc. Und habe da alle Verkaufsrekorde gebrochen und dem damaligen Chef natürlich einen horrenden Umsatz beschert. Das hat ein paar Tage gedauert. Das war körperlich und psychisch sehr anstrengend, auf der Messe zu arbeiten, die Stände morgens in aller Früh um 5 Uhr aufzubauen, abends abzubauen, den Tag über dort zu bleiben, aufzupassen, dass keiner klaut, gleichzeitig alle möglichen Menschen vom Produkt zu überzeugen und dann irgendwie am Ende in einem Indianerzelt von den Kindern des Chefs bei Wind, Sturm und Regen zu übernachten. Und so dass ich dann irgendwann sogar noch in ein Hotel geflohen bin, was sehr teuer war. Und am Ende habe ich dort kaum was für bekommen. Also ich ging da letztlich mit plus 20 Euro raus, weil ich ja für das Hotel noch recht viel Geld aufbringen muss. Das heißt, ich wurde noch nicht mal irgendwie per Akquise oder Provision an dem Gewinn beteiligt, sondern habe ganz und gar die Erfahrung machen müssen, dass also mein Arbeitsprodukt nicht mir gehört, sondern ganz und gar meinem Chef, also einem anderen. Ja, und dass diese Arbeitstätigkeit jetzt nicht unbedingt meine Bedürfnisse befriedigt hat, sondern, wie Marx sagte, nur als Mittel diente, Bedürfnisse außer ihr zu befriedigen. Das heißt, letztlich damit zu überleben oder vielleicht auch mich irgendwie zu befriedigen anhand von materiellen Gütern, die ich davon kaufen kann. Und wenn das nicht notwendig gewesen wäre, wenn ich das Geld nicht gebraucht hätte, beziehungsweise die Arbeit nicht notwendig gewesen wäre, um an das Geld zu kommen, dann hätte ich das auch, wie Marx sagt, wie eine Pest gemieden oder wäre diese wie eine Pest geflohen. Und so zieht sich das durch meine Historie. Also ich habe diverse Sektoren betreten, kennengelernt, wo ich Arbeiten vollrichtet habe, mit denen ich also nicht wirklich identifiziert war, also die mir auch in ihrem Wesen sehr fremd waren. Ich aber wusste, wenn ich das nicht tue, dann wird es halt schwer, hier zu überleben und klarzukommen. Also bin ich da irgendwie immer weiter auch in dieser Mühle gefangen geblieben. Ja, ohne jetzt da großartig das Gefühl zu haben, ich mache was für mich Sinnhaftes, Sinnvolles und bin auch letztlich teilidentifiziert mit dem, was ich tue. Also da ist eine sehr starke Entfremdung sichtbar, finde ich. Oder eine, vielleicht nicht Entfremdung, weil das war eigentlich immer schon fremd. Das war eine Schule. Die Schule fand ich schon sehr befremdlich. Und deswegen, also so, das, ich kann dem durchaus zustimmen, dass wir als Gesellschaft in diesem Status, in diesem Stadium, meine ich, in diesem Stadium uns also befinden, der Entfremdung vom Menschsein, weil irgendwie scheint das alles nicht dem Menschen als Wesen der Natur, dieser Erde würdig zu sein und ihm auch nicht dienlich sein, hier in dieser Welt ankommen zu können im vollen Maße und sich hier verwirklichen und entfalten und entfesseln zu können. Also im Gegenteil, das ist so unglaublich restringierend, so einsperrend, so engschaltend, dass es einfach nur wehtut.
Aber was wäre denn deine Erklärung, warum wir das kollektiv machen? Ist es einfache Sozialisation? Ist es quasi das Aufrechterhalten der Gesellschaft, die irgendwann in der Industrialisierung erzeugt wurde? Woran liegt es? Weil
das ist,
wenn es kann ja nicht im Sinne des Individuums liegen.
Wie ich schon sagte, das ist eine Mühle, das ist ein Uhrwerk, in das wir hineingebracht werden. Es herrscht ein sogenannter materieller Zwang, also es gilt, sich zu versorgen, versorgen zu müssen. Ja. Wir erleben ja in diesen Tagen, dass immer mehr Menschen, immer mehr Experten und Weisen aufschreien, dass jetzt die Armen ganz besonders getroffen sein werden von den sogenannten Sanktionen und den Preisexplosionen und dergleichen. Und dass es jetzt immer schwieriger wird, auch die finanziell schwächer dastehende Bevölkerungsschicht hierzulande und erst recht auch in noch ärmeren Ländern bei Stange zu halten. Also Hartz IV ist ja, glaube ich, um 200 Euro angehöht worden. Letztes Jahr um 100 Euro wegen Covid-Maßnahmen und dieses Jahr eben wegen Kriegsmaßnahmen, Sanktionen etc. Wenn das nicht wäre, würden die wahrscheinlich verhungern und das ist mit Sicherheit nicht schön, in einer solchen Position zu stecken. Ja, sogenannte Genügsamkeit, finde ich, reicht da auch nicht mehr. Also sicherlich kann man in der Mülltonne leben und Philosoph werden und zu Alexander dem Großen sagen, irgendwie, du stehst mir in der Sonne oder was. Es ist, also einerseits habe ich auch schon mehrfach in anderen Podcast-Folgen gesagt, sind wir eine sehr süchtige Gesellschaft. Ja, wir sind im ständigen Drang, uns irgendwie zu betäuben und zu deckeln, weil wir das Eigentliche nicht leben können. Was ist das Eigentliche? Wir müssten mal gesondert drüber sprechen. Ich habe da viele Ideen zu, aber das Eigentliche wird hier nicht gelebt. Es wird etwas Künstliches, etwas Fremdes gelebt. Ja, und ein permanenter Konsumrauschzustand etabliert und aufrechterhalten, indem die Leute völlig gaga werden. Und das wird immer schlimmer. Ich erlebe das auch immer intensiver anhand unserer Social-Media-Landschaft. Dass also diese Selbstdarstellung ja auch was unheimlich Materialistisches ist, ne? Um den Wert zu steigern, um die Aufmerksamkeit noch hochzudrehen und am besten dadurch dann noch mehr Fame zu sein und mehr Geld und Macht zu etablieren. Also da ist unheimlich viel, ja, soll ich das Sozialdarwinismus nennen, Survival of the Fittest, also so ein ständiges Kämpfen und Stechen und Hauen, um höher, schneller, besser. Also das sind definitiv starke Dynamiken, die durch unsere Strukturen oftmals unaufgedeckt bleiben und über die auch keiner so richtig sprechen mag, weil es weh tut und weil wir dann wirklich verstünden, es braucht einen kompletten Umschlag, einen, ja, letztlich einen Abort dessen, was hier passiert, und dann ein kompletter Neuanfang, den wir vielleicht gar nicht bewerkstelligen könnten, weil wir schon zu weit entfremdet sind. Ja, die Idee von Marx war ja damals zu einer Zeit geboren, in der das unbedingt umsetzbar gewesen wäre und noch eine ganz andere Bereitschaft und anderer Geist auch stattfanden. Zumindest meine Meinung. Ja, wir leben jetzt einfach in einer viel fortgeschritteneren, noch entfremdeteren Zeit. Und wie gesagt, ich bezweifle auch, dass wir als Individuum in dieser Gesellschaft glücklich werden können. Also so, dass wir wirklich von innen heraus sagen können, wir sind glücklich, deswegen erschaffen wir Millionen von Sonderwege, von irgendwelchen Spielwiesen, religiöse Spielwiesen, philosophische Spielwiesen, spirituelle, okkulte, ja, momentan sind die Psychedelika wieder richtig am Kommen, die werden jetzt therapeutisch immer mal eingesetzt, was ich auch verstehe, aber das alles zieht uns ja erstmal aus dem Hiesigen raus. Und warum? Ne? Weil das Hiesige kaum noch ertragbar ist. Ja? Das ist doch kaum noch, für wen ist denn das noch ertragbar? Nimm den Leuten ihre materielle Grundlage und die werden doch da niederliegen und schreien und vielleicht sogar zu den Waffen greifen und dergleichen. Und das, ja, ist Ausdruck, finde ich, dessen, was ich eingangs gefragt habe und was ich eben auch annehme, dass wir in dieser Entfremdungsstufe, in der letzten der Entfremdung vom Menschsein selbst uns befinden und das jetzt ganz, ganz brutal erfahren müssen.
Ja, ja. Meine Frage war so ein bisschen provokant, weil ich will halt auch nicht unter den Tisch fallen lassen, dass die derzeitigen Gesellschaftsformen ja durchaus, also sie wurden ja etabliert, weil sie auch irgendwie Anklang finden. Also man kann mir nicht erzählen, dass das ständig irgendwie einfach nur ein blindes Folgen ist. Und ich schließe gleich meinen Kreis, also es ist vielleicht doch so ein bisschen so. Aber man muss halt einfach hier wieder das Gegensatzpaar aufmachen, kurzfristige Befriedigung von Bedürfnissen gegenüber langfristiges Wohlsein und zumindest die Möglichkeit auf Glückseligkeit. Da ist ja, nehmen wir einfach eine Diät als Analogie. Da ist die Tüte Chips, die schmeckt mir jetzt so bei den ersten 2-3 Bissen. Schmeckt mir das richtig gut, die Gewürze sind lecker, die Kartoffel wurde knusprig frittiert oder gebacken oder sonst was. Und unsere Geschmacksnerven springen an, biochemisch im Hirn passiert etwas und uns geht's für den Moment gut. Dass die 15. Hand nicht mehr so schmeckt wie die erste, da brauchen wir uns auch nicht drum zu streiten. Aber es ist halt dieses kurzfristige Befriedigung meiner Begierde jetzt, irgendwie dieses Geschmackserlebnis zu haben. Möchte ich allerdings irgendwie halbwegs gesund leben und irgendwie vielleicht auch abnehmen in der Diät halt, dann muss ich auf diese ganzen Befriedigungspunkte, die ja überall gegeben sind, oder die Möglichkeit, die meine Begierden zu befriedigen, muss ich ja einen gewissen Verzicht üben, um diesem länger- oder mittelfristigen Ziel der Gewichtsreduktion beziehungsweise des gesünderen Lebens, das heißt nicht, dass man nicht Chips essen kann, das möchte ich damit nicht aussagen, das ist halt so ein Gegensatzpaar, ne? Und das ist halt schwierig, weil wir auch irgendwo mit Sicherheit evolutionär noch immer in unserem Steppenhirn verankert ist, dass man jede Mahlzeit irgendwo mitnehmen muss, weil man könnte ja für eine lange Zeit in eine Hungerperiode kommen. Also ich glaube, das ist halt, ne, dadurch alles, was hochkalorisch ist, hat halt irgendwo so einen guten Geschmack. Das ist halt irgendwie dadurch bedingt, dass in der Anpassung mit den Geschmacksrezeptoren wir herausfiltern können, was denn für uns hochkalorisch ist und wir das dann präferieren, weil das uns Energie bringt. So. Nun leben wir nicht mehr in der Steppe, jetzt brauchen wir nicht mehr die schnellen Energien, um über den Tag zu kommen, um überhaupt zu überleben, um uns das nächstgrößere Beutetier irgendwie zu fangen und zu töten und zu verspeisen. Jetzt leben wir in einer ganz anderen Gesellschaft, in der wir diese ganzen potenziellen Mangelerscheinungen im Überfluss haben. In unserer Gesellschaft. Ganz explizit, es gibt natürlich noch Hunger auf der Welt. So, das will ich auch nicht unterschlagen. Aber ich kann nur über unsere Gesellschaft irgendwie auch mit einem Bezug zu mir selber sprechen, weil ich andere Gesellschaften in der Weise nicht erfahren habe. Das scheint mir irgendwo psychologisch gesehen so einer der Knackspunkte, warum wir genau diese Gesellschaft noch befeuern, weil es ja irgendwo hin und wieder immer diese Punkte gibt, die dann etwas befriedigen. Und sei es in Suchtverlangen nach einfach Social Media aufmachen und 10 Minuten durchsurfen. Hinzu kommt noch die ideologische Komponente und da müssen wir halt wieder Demut lernen, finde ich. Wir müssen lernen, in eine Vogelperspektive zu gehen, weil wir natürlich auf die Vergangenheit immer mit so einem moralisch erhöhten Gefühl schauen. Die Vergangenheit, das sind rückständige Kulturen und Gesellschaften. Heute können wir das alles viel besser, wir sind weiterentwickelt. Das ist halt dieses Gefühl der Geschichtsteleologie, also Telos, das Ziel, wir entwickeln uns als Menschheit auf ein irgendwie geartetes Ziel hin und das heißt halt Weiterentwicklung. Das heißt auch im Umkehrschluss, dass vergangene Generationen nicht so weit entwickelt waren wie wir. Dieses Geschichtsbild per se lehne ich ab, aber das ist ja gefühlt immer noch irgendwo. Zumindest war es bis jetzt immer en vogue und das, was man irgendwie so vernommen hat. Wie heißt der Historiker? Fukuyama hatte ja mit dem Ende des Kalten Krieges auch das Ende der Geschichte eingeläutet, weil er gesagt hat, die sind keine Gegensatzpaare mehr. Es führt jetzt alles auf freie Marktwirtschaft hinaus etc. pp. Also da gibt es natürlich viele, viele Ansichten und ich glaube, dass wir auch gerade uns ganz stark in der Umbruchphase befinden und auch so fühlen und dass das nicht mehr allgemein hochgehalten wird. Hinzu kommt natürlich noch, dass wir das Ideal der Leistungsgesellschaft quasi mit der Muttermilch aufsaugen und uns halt ideologisch erklärt wird, dass wir uns weiterentwickeln, wenn wir unsere Leistungen bringen und Teil dieser Leistungsgesellschaft werden. Dann bekommen wir auch das Stück Kuchen, was uns zusteht, weil wir ja im Vorfeld die Leistung erbracht haben. Das ist ja die ideologische Komponente. Und ich glaube, das führt ganz stark dazu bei, dass die Mühle halt weitergemahlen wird. Einmal dieses psychologische Moment, dass wir halt diesen schnellen Befriedigungen leichtmals hinterherlaufen und andererseits, dass wir ideologisch auch in dem Hamsterrad mitlaufen und uns das Ganze halt antun, weil das für uns ein Bild eines gelingenden Lebens ist. Und ich glaube, davon müssen wir weg. Wir müssen halt zusehen, dass wir die ideologische Komponente brechen, weil sie de facto auch nicht besteht. Da hatten wir ja auch nochmal eine gesonderte Folge zu, als wir über Leistungsgesellschaften und die beschreibbare Gegenwart gesprochen haben. Ja, und es macht uns unglücklich. Es entfremdet uns von dem, was sein könnte, von dem, was wir wirklich sehnen, tief im Herzen und nicht nur aus den Begierden heraus. Und ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es jetzt darauf ankommt, wie wir die Schienen legen in die Zukunft. Und das klingt sehr fatalistisch und jede Generation hat so dieses Gefühl für sich, das ist ja also viele Generationen haben so das Gefühl, sie leben in einer Apokalypse, aber ich glaube nachweislich, gerade mit der Klimakrise und so weiter und so fort, dadurch, dass halt dieses System an die Grenzen der Physis, der Welt trifft, ist es de facto so, dass wir jetzt an der Zeitenwende leben. Möchten wir das so weiterführen oder möchten wir was Neues erbauen? Und das ist natürlich die schwierige Frage, was soll dieses Neue sein? Ne?
Da möchte ich also ganz, ganz stark nochmal eingreifen. Du hast vorhin auch gesagt, wir müssen lernen, vogelperspektivisch zu schauen. Und hast auch gerade kurz das fatalistische Element noch aufgegriffen. Also ich frage mich schon länger ganz stark, sind wir überhaupt in der Lage, etwas Neues zu lernen und umzusetzen, das so global und kolossal auf das Hiesige einwirkt? Weil mir fällt so ein Zitat von Heinrich von Kleist ein, beziehungsweise ein Brief, den er damals an seine Schwester geschrieben hat, kurz bevor er sich erschossen hat. Ja, also Heinrich von Kleist war ja einer von den jungen Schriftstellern, nebst Hölderlin und ich glaube auch, dass man durchaus Schiller dazu zählen kann, der sehr gelitten hat, oder Rilke oder sowas, sehr gelitten hat unter den Bedingungen der Welt, Bedingungen der damaligen Rokoko-Gesellschaft, insbesondere in Frankreich, frühes 19. Jahrhundert, der also nach der Revolution in Paris lebte und dann auf die Straßen blickte, das beschrieb er so, und die Armut wabern sah. Also die Leute lagen teilweise verhungert in den Rinnsälen, weil sie kein Brot hatten oder dergleichen. Und derweil türmten sich halt meterhoch in den Bibliotheken die humanistischen Werke, die aufklärerischen Werke, wo immer wieder aufs Neue besprochen wird und dazu aufgerufen wird, wir brauchen eine Veränderung. Wir müssen schauen, was wir hier für Werte haben und Geburtenrecht und Naturrecht und dergleichen. Es passierte aber nichts. Und das fand er so unerträglich, dass er sich also selbst tötete. So, die Frage nach der Vogelperspektive. Ich bin da bei dir. Ja, ich erlebe auch durchaus die Versuche, vogelperspektivisch zu schauen, ob jetzt wissenschaftlich, philosophisch oder meinetwegen auch religiös-spirituell, die passieren partiell. Aber das hat letztlich keine flächendeckende Auswirkung. Das ist genauso wie unsere Meere sind abgefuckt, die sind vergiftet, die sind kaputt gefischt. Wir müssten für 10, 15 Jahre sämtliche Fischereibetriebe verbieten und einstellen. Das wäre mal eine Maßnahme, die wir bräuchten, damit die Meere sich einigermaßen regenerieren könnten. Das sagen einige, das hat Jacques Rousseau ja schon vor, weiß nicht, 30, 40 Jahren oder was immer wieder gepredigt. Und es passiert also nicht. Ja, wir machen weiter. Sehnenauges geht das so weiter. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, okay, die Elite ist schuld, das Establishment, die Mächtigen. Ja, wir haben einen verbrecherischen Bundeskanzler an der Macht sitzen. Was darf man von dem erwarten? Ja, was darf man von jemandem erwarten, der kriminell gehandelt hat in der Vergangenheit? Und andere Minister haben auch sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert. Ja, das ist nur das Beispiel Deutschland. Ne? Was darf man von einer solchen Riege erwarten, dass wir da irgendwie demnächst vogelperspektivisch neu denken und alles neu erfinden und lernen? Ja, wir sind ja bereits mehr im Abgrund als nicht. Ja. Und vielleicht, und da bin ich dann eben auch fatalistisch, ist das unser Schicksal. Vielleicht müssen wir uns an unseren eigenen Dynamiken aufbrauchen. Ja, vielleicht muss unsere Zivilisation, ja, die wir als humanoide Menschheit oder wie auch immer nennen möchten, als Homo technicus oder keine Ahnung bezeichnen wollen, vielleicht muss die jetzt tatsächlich vergehen, vielleicht muss die ersticken an ihrer Sucht und an ihrem Gebaren. Ja. Ich kann ja wie du auch immer nur von meiner Gesellschaft und von mir ausgehen und das, was ich beobachte und höre. Und wenn ich dann mal eingetaucht bin in was Asiatisches, in einer, oder wenn ich das von meinem Vater höre, der sehr viel in Lesotho war, wie unglaublich rein und zufrieden die armen Menschen dort wirken. Ist auch interessant, weil die Basotho, also dieser Urstamm, den man 16.000 Jahre womöglich archäologisch zurückverfolgen kann. Die haben einfach kein Geld, sich zu vergiften. Die haben kein Geld für Chips, die haben kein Geld für Cola und für Drogen und so weiter. Also leben sie halt aus der Natur und sind in der Steppe und sind fast immer zu Fuß unterwegs. Und die haben total schöne, glatte, klare Haut und schöne Augen und sind gesund und leben womöglich länger als die meisten, die hier an die Maschinen angeschlossen werden eines Tages, nachdem sie ein ziemlich ungesundes Leben gelebt haben. Ja, also es gibt Gesellschaften, und da bin ich ganz von überzeugt, es gibt auch Kulturen, die noch nicht in diese Entfremdung hineingeraten sind. Das ist eben für mich vor allen Dingen das materialistisch-kapitalistische, ja, das Gierige, wie Buddha schon eines der Grundgifte damals identifiziert hat. Aber die sind natürlich dermaßen in der Minderheit und für uns auch nicht attraktiv, weil wir halt verloren sind. Wir sind komplett verirrt und verloren. Da ist wirklich die Frage, können wir durch Denken, durch Sprechen, durch immer wieder Bücher schreiben und dieselben letztlich neu formulieren, können wir da wirklich da über diesen Weg rausfinden? Das passiert ja eigentlich schon seit Hunderten von Jahren. Ist das realistisch, Marco?
Ja, mir fällt dazu immer wieder dieses Zitat aus der ersten Staffel True Detective ein, als die beiden Protagonisten im Auto sitzen und der von Matthew McConaughey gespielte Rust heißt er, glaube ich, ja auch darüber fabuliert, und ich habe es mal jetzt nebenbei gesucht und würde es einmal gerne frei übersetzen, weil ich bin da tatsächlich bei dir und bin auch eher jemand, der ein bisschen düsterer malt als zu hell. Ich übersetze jetzt frei, weil ich hier nur das englische Zitat habe.
Ja.
Rust sagt: Ich denke, das menschliche Bewusstsein ist ein tragischer Fehlschritt in der Evolution. Wir wurden zu selbstbezogen. Die Natur hat einen Aspekt der Natur geschaffen, der von der Natur selbst, also von sich selbst getrennt ist. Wir sind Kreaturen, die es gar nicht geben sollte. Wir sind Dinge, die unter der Illusion eines Selbst leiden. Und jeder will unbedingt jemand sein, aber jeder ist eigentlich niemand. Und jetzt kommt so seine Conclusio aus dieser düsteren Weltsicht. Vielleicht sollten wir dass ein ehrenhaftes Ding für unsere Spezies tun, und zwar unserer Programmierung widersprechen und die Reproduktion einstellen und Hand in Hand in das Aussterben laufen. Eine letzte Mitternacht, Brüder und Schwestern bringen aus einem vergifteten Deal. Und das ist ja quasi, ne, diese nihilistische Weltsicht, die jetzt du vielleicht nicht explizit ausgedrückt hast, aber die auf jeden Fall in diesem Charakter beinhaltet ist. Der sagt so, genau das ist es halt. So, wir müssen auch drüber nachdenken dürfen und müssen das tatsächlich, dass wir Menschen evolutionär betrachtet ja sowieso nur ein Wimpernschlag auf diesem Planeten sind. Und wir müssen uns halt auch gewahr werden, dass in der Evolution sehr viele Spezies kamen und gingen, weil sie eben unter bestimmten Bedingungen quasi die Könige in ihrer Nische waren, und dann haben sich die Umweltbedingungen verändert. Und genau die Vorteile, die vormals für das Überleben der Spezies gesprochen haben, dienen jetzt zum Nachteil. Und genau das kann man ja auch auf die Menschheit anwenden. Wir waren für eine Zeit lang als Spezies im Sinne der Reproduktion und im Sinne der Aufrechterhaltung unserer Art sehr, sehr erfolgreich, weil wir sehr viele Faktoren, die das Überleben des Individuums bedrohen, mittlerweile ausgeschaltet haben, sei es jetzt natürliche Feinde, sei es Krankheiten etc. pp. Aber wir sind nicht aus dieser biologischen Linie, aus der Evolution herausgehoben. So, das wünschen sich natürlich Trans- und Posthumanisten. Die wollen genau das, sich halt daraus emporheben. Aber das wäre ja die nächste Stufe der absoluten Entfremdung. Also ja. dann sind wir, also das ist ja wirklich posthuman, das ist ja dann nicht mehr menschlich. So,
genau.
Dann braucht man darüber gar nicht mehr sprechen, weil wir können uns dann nicht mehr vom Menschsein entfremden, weil wir keine Menschen in diesem Sinne mehr sind. Aber das ist ja auch der Trend, den wir hier erfahren. Und ja, vielleicht sind wir genau dafür quasi verurteilt, irgendwie unterzugehen, weil wir genau diese Vorteile, die uns dieses Bewusstsein schafft, dass wir halt planen können, dass wir kommunizieren können, abstrakt kommunizieren können, gegenseitig uns helfen können und ja vor allem einen Begriff von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart haben. Mhm. Und somit halt der Zeit, wenn andere Lebewesen mehr in der Zeit leben, das heißt quasi von den Impulsen des Moments geleitet werden, wir werden von anderen Impulsen geleitet, die uns ein bisschen davon entheben, weil wir darüber nachdenken können. Mhm. Das heißt, dass wir komplett zeitlos leben. Aber dass halt dieser Moment schon ist, in dem wir dazu verdammt sind, halt zu gehen, weil das halt die Anlage ist. Das Bewusstsein quasi uns selbst dann auch irgendwo unglücklich macht, weil wir irgendwie an den großen Kränkungen leben, so, ne, die Freud halt angesprochen hat, ja. Ne, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums, wir sind nicht mal die Krone der Schöpfung und nicht mal Herr im eigenen Haus.
Ja.
Kopernikus, Darwin und Freud selber. Dass wir halt dazu verdammt sind, unglücklich zu werden, genau wegen unseres Bewusstseins halt, weil wir uns so viel Gedanken darum machen können und unser eigenes Selbst über diese Existenz hinaus denken können. Und das ist natürlich irgendwo ein plausibler Punkt, den man denken muss. So. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht. Es ist auf jeden Fall eine Alternative, die man in Betracht ziehen muss. Mhm.
Ja, so war das natürlich.
Ich habe nicht so richtig auf deine Frage geantwortet.
Ist nicht schlimm. Es war halt auch nicht so resignativ gemeint von meiner Seite, weil ich ja davon ausgehe, dass wir als Menschen ein unglaubliches Potenzial haben und auch glücklich werden könnten aus uns selber heraus, beziehungsweise am anderen etc. Das habe ich ja schon in diversen Folgen beleuchtet. Ja, und es gibt ja eben auch diese breite Philosophenspanne, die sich mit dem, was du gerade gesagt hast, auseinandersetzt, also letztlich auch sehr kulturpessimistisch auf den Menschen blickt. Ich glaube, Sartre hat gesagt, der Mensch wird auf die Welt geworfen, zum Leben verurteilt und zum Tode verdammt. Oder Schopenhauer hat sich darüber echauffiert oder eher mokiert, dass ja die Bibel sagt, Gott hat diese Schöpfung erschaffen, also ist quasi verantwortlich dafür. Dann kann das halt kein guter Gott sein, weil das absolut keine gute Schöpfung ist. So, ne? Das ist auch für mich irgendwo leicht und auch verführerisch, da so einzusteigen und zu sagen, jo, wir sind eine Seuche, wir sind die Pestilenz, wir sind Krebsgewebe und dergleichen. Und das ist also unser Schicksal, hier, wie ich jetzt auch vorhin schon angedeutet habe, auf diese Weise zu verglimmen. Ja. Aber nochmal, ich sehe eben nicht den Menschen als Wesen, als Gattung verantwortlich für diese Dynamiken und Prozesse, sondern da sind diese extrem giftigen Dynamiken am Werk. Ja, und ich kann ja noch nicht mal den Treibern dieser Dynamiken vorwerfen, dass sie das so anführen und ausbreiten, weil die selber ja umso stärker noch in der Sucht gefangen sind und nicht hier im eigenen Haus werden oder sein können. Ja. Ich kann natürlich aber auch nicht davon ausgehen, dass sie ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass es uns als Gesellschaft oder Menschheit gut geht. Mein Vater hat mal vor vielen Jahren diesen allegorischen Vergleich gezogen zwischen der Moral unserer Sonne und der Moral von Brokern, Managern, Politikern, Huren unserer Weltpolitik und so weiter. Die Sonne produziert ja exponentiell immer mehr Strahlung. Also die Strahlungsgravitation, die verstärkt sich und irgendwann wird die uns vernichten. Das ist klar, das steht außer Frage. aber reflektiert die Sonne sozusagen das, was sie da tut? Ja, hat sie dazu ein moralisches Befinden? Leidet sie darunter, dass sie auch eines Tages so das Ende unserer Welt sein wird? Und dann sagt er eben, dass die leidet genauso wenig darunter und die bekümmert ist genauso wenig, wie es eben auch den Manager, den Broker, die Huren der Weltpolitik bekümmert, dass das Säuglingsfleisch in der Sonne verledert, ja, dass Menschen in dunklen Sklavenhöllen darben, ja, dass Ungerechtigkeiten passieren tagtäglich, dass wir Systemfehler haben, wo manche Menschen Beträge auf ihren Schweizer Konten haben, die kaum noch auszudrücken sind, ja, während andere gar nichts haben. Ja, die einen lecken den Staub von der Straße, die anderen das Blattgold von ihren Pralinen. So. Ja, das sind Systemfehler. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Und dass das aber so weiterläuft und eben auch Ausmaße angenommen hat, die, wie gesagt, nicht erträglich sind, ja, zeigt, dass die Moral in den Riegen, die entscheiden und anführen, einfach komplett verlustig gegangen ist. Und ich kann nicht annehmen oder davon ausgehen, dass die Führer unserer Länder ein ernsthaftes Interesse daran haben, dass Frieden herrscht, dass es uns gut geht, dass Gerechtigkeit herrscht. Die haben vor allen Dingen ein ernsthaftes Interesse an Machtgewinn, an Kontrollzuwachs, ja, und an Reichtum. Und das findest du fast überall. Und wenn es dann mal einer anders versucht zu machen, ja, ich nenne ja keinen Namen, also in Südamerika ist es passiert, dann wird er von allen Mächten und allen Seiten bekämpft, denunziert und letztlich zerstört. Ja. Also das ist ein gigantischer Ausdruck
unserer Misere. Da kommt, glaube ich, ganz, ganz viel zusammen. Ich glaube, einerseits ist halt der eine Punkt, dass Gruppen an sich, vor allem Gruppen, die sich nicht wirklich kennen, also ich nehme da quasi unsere Gesellschaft jetzt als große Gruppe, hat irgendwie, so empfinde ich das zumindest, kein kollektives Moralempfinden. Wir als Individuum können natürlich Verantwortung für unsere Taten übernehmen, aber als Gruppe tun wir das offensichtlich nicht. Ich weiß nicht, ob das möglich ist, aber wir tun es nicht, weil wir auch wieder voneinander entfremdet sind. Also es ist ja kein Band in der Gesellschaft da. Ja. Kein moralisches Ideal irgendwie. Das Ideal ist ja wirklich, habe ich das Gefühl, das meritokratische, also das leistungsorientierte Prinzip ist quasi das Leitideal der Gesellschaft. Und das formuliert nun mal keine Moral, das verurteilt nicht, das rechtfertigt nur die gesellschaftlichen Unterschiede innerhalb der Gesellschaft. Ja. Vielmehr wird dadurch nicht begründet. Und uns fehlt halt irgendwie die gemeinsame Grundlage, aus der heraus wir uns empören können. Also liegt es irgendwo am Individuum. Das ist aber eine dermaßen überzogene Erwartungshaltung und überfordernde Erwartungshaltung an das Individuum selbst, alles und jeden irgendwie zu prüfen und dann irgendwie die Verantwortung dafür zu übernehmen, ob ich jetzt Produkt A konsumiere, ob ich Haltung B von Typ C akzeptiere oder verurteile. Also wir sind dann in einer ständigen Überforderungssituation, würden wir uns dem verantwortungsbewusst zuwenden. Das heißt, wir gehen auch wieder in das allgemein akzeptierte Ideal. Ne, diese ganzen Gruppendruckmechanismen, die brauchen wir nicht besprechen, die existieren, da gibt es genug Studien zu. Und wenn wir in der Gruppe irgendwie Unrecht sehen und viele nicht die Zivilcourage zeigen, dann werden wir auch nicht animiert, das selbst zu tun. Deshalb ist es halt schwierig, irgendwie aus der Gruppe heraus kollektiv empört zu sein, weil halt das Ideal der Leistungsgesellschaft angenommen wird. Und dadurch sind ja halt die ganzen Unterschiede in Ordnung. Das legitimiert es halt, dass die reichsten Menschen innerhalb einer globalen Krise noch reicher werden. So, das ist ja an sich, ist es total kontraintuitiv, dass die Menschen, die so ein unfassbares Vermögen besitzen, in einer globalen Krise noch reicher werden. Das ist eigentlich total kontraintuitiv. Auch da müssen wir dann sagen, ist die Krise ist nicht global. So, die bezieht sich auf einen ganz großen Raum unserer Welt, so rein geografisch. Aber sie beschränkt sich auf ja, gewisse Gesellschaftsteile, beziehungsweise Menschen, die das ja vielleicht dann zu ihrem Vorteil nutzen. So. Ja, da gibt es ne, Maskenskandale etc. pp. Also da gibt es ja genug Beispiele, anhand derer man das nachvollziehen kann. Ich hatte aber noch einen Gedanken, aber der ist mir jetzt gerade irgendwie verlustig gegangen, deshalb will ich erstmal hier einen Punkt machen. Siehst du das auch so, dass irgendwie die gesellschaftliche Empörung fehlt und kannst du meinen Gedanken irgendwie, den Gedankengang irgendwie nachvollziehen?
Ich finde total spannend, was du gerade gesagt hast. Also dieser Punkt, dass wir letztlich kollektiv moralisch nicht mehr funktionieren können. Ich denke da sofort an Henrik Ibsens Der Volksfeind. Ganz spannendes Buch, das habe ich damals noch in der Oberstufe gelesen. Da geht es um einen Kurarzt, der in einer Badestadt arbeitet und herausfindet, dass das, also ich hoffe, ich bringe das noch richtig zusammen, ich habe es jetzt nicht nochmal recherchiert, aber dass eben das Quellwasser vergiftet ist. Und da steckt aber eben auch eine Industrie mit drin und die Stadt ist total populär und braucht quasi auch das Renommee dieser Wasserqualität. Er deckt das also auf und versucht das dann publik zu machen und wird aber von allen Instanzen bekämpft. Und wird mehr oder weniger dann nachher auch als der Volksfeind Nummer 1 abgetan. Und spricht dann davon, dass je mehr Menschen eine Lüge glauben, leben und denken, desto größer wird das moralische Skorbut. Ja, das finde ich auch in unserer Gesellschaft immer mal wieder. Ne, Lüge ist natürlich jetzt ein starker Begriff, den kann ich aber auch ersetzen durch Suchtdynamik beispielsweise. Ja, also wir werden ja letztlich aus der Reflexionsfähigkeit herausgetrieben. Wir müssten uns ja irgendwie viel mehr zusammenfinden, zusammensetzen und im Wir-Sinne quasi Dinge betrachten und besprechen. Das erleben wir im Bundestag, wie das ausgeht. Ne? Also, dass da letztlich Interessen einzelner kollektiviert werden, vertreten werden, herausposaunt werden und dass da eben auch immer wieder dieses Hypocrisy, wie nennt man das auf Deutsch, diese Bigotterie. Oh, bitte?
Hochmut über.
Ja, so, ja, dieses so tun, als ob ich behaupte jetzt mal, ich bin bei den Grünen, also kümmere ich mich dann künftig um die Umwelt und versuche irgendwie zu entmilitarisieren oder dergleichen. Aber sobald ich an die Macht komme, mache ich alles, was mir die Taschen füllt, was mich irgendwie noch mehr in die Wählergunst bringt und so weiter. Davon ist also keiner gefeit. Das heißt, diese Versuche, diese billigen Gehversuche in ein moralisches Gemeinschaftsdenken, die scheinen oftmals fehlzugehen, ja, weil sie auch die falschen inneren Antreiber oder was haben. Ja, also ich sehe auch, dass diese Empörung im kollektiven Sinne ausbleibt. Ich habe natürlich auch so Assoziationen von Demonstrationen, von Mobs, die marodierend durch die Straßen fegen. In anderen Ländern gibt es das natürlich noch viel krasser. Es gab natürlich auch viele Menschen, die jetzt in den letzten Jahren auf die Straßen gegangen sind, oftmals subsumiert als Querdenker, damit man deren Meinung nicht genauer betrachten oder besprechen braucht. Das war natürlich auch angenehm. Und auch jetzt, wenn also oftmals Menschen, die nonkonform sind mit dem, was also politisch entschieden wird, auf die Straßen gehen, da gibt es also mittlerweile gerade durch die Medien sehr mächtige Waffen, dieselben sofort mundtot zu machen und abzustempeln als Rechtsradikale oder dergleichen. Also das heißt, die Empörung scheint auch etwas Gefährliches zu sein, ist unheimlich schlecht gelabelt bei uns Und so werden wir also bei Laune gehalten durch 9-Euro-Tickets und irgendwelchen Sprit-Discountern oder dergleichen, aber stagnieren auf diesem Wege massiv.
Ja. Ja, du hast noch einen interessanten Punkt angesprochen. Das wirklich Fatale ist ja, wenn wir beispielsweise, du hast jetzt eine hypothetische grüne Politikerin angesprochen, die halt im Wahlkampf für eine nachhaltige Politik steht, sagen wir mal. Mhm. Und dann sollte irgendwie die Regierungsverantwortung auch bei der Partei liegen. Trifft man auf Realpolitik und da sind halt die Strukturen, die man wieder einhalten muss. Das empfinde ich als hochgradig gefährlich. So, das ist ja auch innerhalb der Diskussion, ich weiß nicht, inwiefern du es mitbekommen hast, rund um hier Finn Kliman, ist ja auch passiert, dass, ich weiß nicht, kurzer Abriss, guckt einfach dazu die Sendung vom Neo Magazin Royal von Böhmermann und seinem Team, der hat da quasi aufgedeckt und belegt und auch eine Internetseite mit den ganzen Beweisen oder Indizien veröffentlicht, dass Finn Kliman halt mit diesem, genau diesem Bild, mit diesem moralischen Ansehen gearbeitet hat, um dadurch sich auch materiell zu bereichern. Weil das ist ja irgendwie, das ist ja en vogue, da habe ich auch letztens noch irgendwo in einer Kurzreportage habe ich auch irgendwie so einen nachhaltigen Winzer irgendwie gesehen, der auf Mallorca aber nur absolut hochbegüterte Kunden hat, weil das alles so teuer ist. Und da wird halt mit Nachhaltigkeit als Marke gearbeitet, aber die intrinsische Motivation liegt vielleicht nicht in erster Linie genau darauf, auf Nachhaltigkeit, sondern das ganze Label zu verwenden, um sich Greenwashing zu betreiben, ist, glaube ich, der Begriff, um noch mehr zu verkaufen. Und das ist halt so rufschädigend für all diejenigen Menschen, die es ernst damit meinen und die damit nicht nur soziales Kapital schlagen möchten, da sehe ich eine große Gefahr drin, dass genau dieser Grundgedanke dann unterminiert wird durch einige schlechte Beispiele, die das quasi immer nur vorgetragen haben, aber nicht gelebt haben. Das empfinde ich als hochgefährlich. Und dann sieht man auch, um noch einen Punkt aufzumachen, beispielsweise an Julian Assange, sieht man ja, dass der Mann hat Kriegsverbrechen aufgedeckt und wie wird es ihm gedankt?
Ja.
So, der wird sein Leben lang nicht mehr in Freiheit leben. So.
Ja, ja.
Egal, ob er ausgeliefert wird oder nicht, ich weiß gar nicht, wie gerade da der Stand ist. Selbst wenn er in irgendeiner Botschaft lebt, das ist ja trotzdem eine Art Gefängnis. So, und da muss man sich fragen, da sind dann auch die Empörungsmuster nicht wirklich da, weil dann irgendwie da auch natürlich irgendwie ein Gegenbild zu entworfen wird, was die Interessen dann einer, vielleicht angegriffenen Seite repräsentiert, dass es dann um Staatsschutz und Vaterland etc. pp. Geht und ne, das könne man ja nicht machen, weil dadurch die Menschen, die Soldaten gefährdet würden und so weiter und so fort. Da sind starke Mechanismen am Ruder und ich will jetzt nicht sagen, dass wir weltverschwörungsmäßig eine kleine Gruppe haben, die sich immer treffen und quasi die Geschichte am Reißbrett entwerfen. Ich will auch nicht sagen, dass es sowas wie Absprachen und so nicht gibt. So, also wir sind ja in einem Raum, wo, ne, ich glaube nicht daran, dass alles von A bis Z durch 25 Menschen geplant ist und alles danach läuft, aber ich glaube durchaus, dass da ein Gruppenbewusstsein da ist bei den sogenannten Eliten und die ganz genau wissen, wie man sich gegenseitig in die Karten spielen kann. So, und dass das dann im Endeffekt den Eindruck erschafft, dass die ganze, dass alles quasi in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit geplant wird. So, das ist dann irgendein Gedanke, den ich zumindest so theoretisch nachvollziehen kann. Das dazu, um das vielleicht nochmal irgendwie von einer anderen Seite anzureichern.
Ja, ich finde die ganze Diskussion, die wir geführt haben, sehr angereichert und auch anreichernd. Und merke auch so, dass ich könnte jetzt ein Fass nach dem anderen aufmachen. Ich bin ja auch ganz gut in Wallung gekommen, wie man wohl auch wahrgenommen haben wird. Und das erlaube ich mir auch einfach in diesem Format. Ich möchte auch meinen Gefühlen immer mal Luft machen. Und wir sind alle natürlich auch gehemmt, nichts politisch Falsches oder Waghalsiges oder wie auch immer zu sagen. Aber in diesen Zeiten, in denen wir leben, braucht es auch, finde ich, immer wieder klare Positionierungen. Und ich möchte da auch nicht ständig Blätter vor den Mund nehmen. Und ja, also mir geht es natürlich wie den allermeisten Menschen auf der Erde mit dem Chaos, das wir seit einigen Jahren intensiv erleben, nicht gut. Jeder hat seine eigene Weise, damit umzugehen, und ich denke, es ist wichtig, auch mal die Sprache dafür zu nutzen. Wir sind unheilbar gesprächig, das heißt, es darf auch von uns unbedingt auf den Tisch gebracht werden, und es tut uns auch gut und vielleicht auch dem einen oder anderen, vielleicht auch nicht, aber wenn ihr dazu Meinungen vertretet, die oppositionell sind, die konform gehen, wie auch immer, dann könnt ihr die immer in die Kommentare posten. Wir freuen uns auf eine weiterführende Diskussionskultur auf unserer Seite logos-podcast.de. Fühlt euch frei, uns auch persönlich anzusprechen. Das tun übrigens einige HörerInnen, dass sie im Nachgang noch auch längere Kommentare uns persönlich zukommen lassen. Ich bin immer entzückt, ich freue mich und weiß, dass wir dadurch gehört werden. Und dann macht das Ganze noch mehr Spaß.
Ja, auf jeden Fall. nichtsdestotrotz, ja, wie du sagst, das Thema ist nicht ansatzweise durchdiskutiert. Man kann auch ganz viele andere Entfremdungsmomente aufmachen. Vielleicht tun wir das auch nochmal. Ich würde es mir wünschen, vielleicht sogar in der nächsten Folge schon, oder wir sprechen in der nächsten Folge über das Eigentliche, was du ja auch angeteasert hast.
Ja.
Also nicht traurig sein, dass wir hier enden. Wir kommen auf jeden Fall wieder. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir auch hieran anschließen, weil ich das sehr anregend fand. Und ja, der Entfremdung, was können wir dagegen setzen? Das wäre vielleicht nochmal ein schönes Thema, wo ich jetzt auch per se mir noch Gedanken zu machen müsste. Aber ein guter Rat, den man immer treffen kann und den wir immer treffen, ja, verteilt Liebe und Vertrauen. Wir wünschen es euch auf jeden Fall und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet.
Genau, Liebe und Vertrauen. Macht's gut.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.